Ja, mein Name ist Moritz Eichelmann. Ich bin seit Januar 2022 der gewählte Vorsitzende vom Landesschülerrat Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich natürlich ungemein, heute hier bei Felix Schopf im Sachsen-Anhalt-Podcast zu Gast sein zu dürfen. Heute haben wir auch vor, ein wenig über die Arbeit des Landesschülerrates zu sprechen und einfach mal ein wenig uns über Bildungspolitik auszutauschen.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Hallo Moritz, schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich dabei sein darf, Felix.
Es ist ja nun bekannt, vielleicht für den einen oder anderen, dass wir ja doch schon etwas länger zusammengearbeitet haben. Und zwar hatte ich ja die Ehre, 2 Jahre lang Selbstvorsitzender seines Schülerrats zu sein und nun seit Januar den Staffelstab an dir übergeben zu haben. Was hat sich in der Zeit getan?
Ja, was sie getan hat, ist eigentlich ganz einfach zusammenzufassen. Corona ging auch am Landesschülerrat nicht spurlos vorbei. Und wir mussten einfach anfangen, unsere Strukturen, die über die vergangenen 2 Jahre teilweise sich als ein wenig unpraktikabel herausgestellt haben, erstmal wieder zu reaktivieren, in die aktuelle Zeit zu heben und natürlich auch einfach anfangen, wieder neue Leute einzuarbeiten. Weil in den 2 Jahren ist es auch passiert, dass wir eine komplett ausgewechselte Mannschaft dabei hatten, an Schülervertreterinnen und Schülervertretern aus dem ganzen Land. Und die mussten natürlich erstmal eingearbeitet werden. Und da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg, dass es wieder läuft.
Na, das klingt doch sehr gut. Corona hat euch nun auch die ganze Zeit, wie du gesagt hast, ja den Landesschülerrat begleitet. Was ist so passiert? Wie läuft es gerade an den Schulen?
Genau. Also wie wir es schon in den 2,5 Jahren beobachten konnten, entspannt sich die Lage auch in den Schulen, Gott sei Dank, immer wieder ein wenig, sobald es in die Sommermonate geht. Die allgemeine Stimmung wird besser, es scheint mal wieder die Sonne und es ist nicht mehr so ganz trist und kalt draußen. Da ist auch das Lüften immer noch halb so wild. Aber auf jeden Fall ist es gerade aktuell so, dass so ein bisschen, ich würde es als eine Art Vakuum bezeichnen, herrscht. Man ist sich ein wenig unsicher, trägt man seine Maske noch, lässt man es weg. Jetzt gerade auch, wo die Testpflicht weggefallen ist und es gar keine Tests mehr in den Schulen gibt, ist natürlich eine gewisse Unsicherheit da, die auch definitiv spürbar ist.
Es gibt keine Tests mehr. Heißt das, dass ihr euch nicht mehr testen dürft oder nur noch auf freiwilliger Basis?
Für uns Schülerinnen und Schüler ist kein Test mehr vorgesehen. Das ist die aktuelle Sachlage. Es gibt keine Verpflichtung mehr. Lediglich die Lehrkräfte haben bis jetzt Ende Mai, müsste das glaube ich sein, noch die Verpflichtung ihrer Tests am Arbeitsplatz einmal die Woche. Wenn nicht sogar mehrmals, das bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber für die Schülerschaft gibt es keine Tests mehr.
Okay, interessant. Und fühlt man sich denn da sicher?
Ja, das hängt, glaube ich, immer ziemlich von einem selbst ab. Also wenn man sagt, ich habe die letzten 2,5 Jahre ganz gut überstanden, was sollte jetzt schief gehen, dann ist es natürlich definitiv eine Sache, wo man sich auch jetzt noch sicher fühlen kann. Ich denke aber auch, dass viele Unsicherheiten gar nicht so in der Schule kommuniziert werden, sondern dass das eher nach Hause verlagert wird. Und ich gebe allen Leuten den Tipp oder den Rat, wenn ihr euch unsicher fühlt oder ihr krank fühlt, dann fragt bei euch im Sekretariat nach. Dort gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Corona-Test oder sucht einfach ein Testzentrum auf. Das ist, glaube ich, für uns alle die sicherste Variante.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe es ja nun bei mir gesehen. Ich habe jetzt vor einigen Wochen meine Abschlussprüfung geschrieben. Und seitdem ist das Thema Corona ja doch irgendwie an einem vorbeigegangen. Man ist nun zu Hause. Ab und zu besucht man die Schule zur Konsultation. Aber das war es dann auch so. Und es ist echt erstaunlich, wie schnell man so aus diesem Schulalltag rauskommt und sozusagen sich selbst gestalten kann. Aber wie sieht das aus? Moritz, habt ihr schon was gehört zu den Abschlussprüfungen? Wie lief's da?
Die Abschlussprüfungen waren auf jeden Fall, wie in jedem Jahr, eine. Können wir das irgendwie rausschneiden?
Red einfach weiter.
Gut, danke. Die Abschlussprüfungen waren, wie in jedem Jahr, natürlich so eine gewisse Art Höhepunkt für alle, die in der Schule beteiligt waren. Es ist natürlich so gewesen, das haben wir auch in den letzten 2 Jahren mitbekommen, dass gerade wenn es um die Abschlussprüfungen ging, Corona so in den Hintergrund gerückt ist. Niemand hatte Lust, zur Nachprüfung zugelassen werden zu müssen. Jeder wollte am besten gleich sein Abitur so schreiben, wie es auch geplant ist. Deswegen ist da Corona auf jeden Fall in den Hintergrund gerückt. Ansonsten, die Abschlussprüfungen sind so gelaufen wie im jeden Jahr. Das haben wir als Feedback bekommen. Die Sekundarschulen bzw. Gemeinschaftsschulen für den Realschulabschluss sind ja gerade noch dabei, Prüfungen zu schreiben. Aber die Abiturler haben uns bis jetzt das Feedback gegeben, dass wir jedes Jahr Mathe irgendwie Probleme bereitet hat. Das ist ja aber auch keine neue Sache.
Ja, das kann ich bestätigen.
Ja, genau. und dass dann eben da eigentlich wie immer auch die Unsicherheit noch da ist, solange bis man die Prüfungen nicht zurück hat. Aber ich glaube, an den meisten Stellen auch durch gegebenenfalls mehr Lesezeit, ein bisschen mehr Arbeitszeit, durch auch die im Vorhinein vorgenommene Themeneingrenzung. Ich glaube, dass dadurch eigentlich ganz gut abgeschätzt werden konnte, auch von Schülerseite aus, wie es denn mit den Abiturprüfungen weiterläuft. Nichtsdestotrotz, das könnte ich ja vielleicht gleich mal mit anführen, haben wir auch dieses Jahr wieder Beschwerden gehört, dass nicht in dem Geschichtsleistungskurs geschrieben werden konnte, das Abitur. Das ist natürlich auch eines der ganz großen Themen, die wir im Landesschülerrat haben, wo wir auch auf jeden Fall dran sind, dass es noch geändert wird.
Das kann ich absolut nachvollziehen, weil Geschichte ist dann auch heutzutage ein sehr wichtiges Fach und ich glaube, um auch viele gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, wenn wir uns angucken, den Krieg in der Ukraine, die Entwicklung von den Querdenkern beispielsweise in der Zeit der Corona-Pandemie. Ich glaube, da ist Geschichte ein ganz großer Aspekt, der uns vermitteln kann, wie sowas entstehen kann, wie solche Massen und Konflikte entstehen können und wie die auch früher gelöst wurden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das verfolgte deine Schülerin nun auch so. Wenn ich hier zurückdenke an meine Zeit, ich glaube, seit 2017, 18 ging es dann schon los und mit der Oberstufenverordnung Änderung der Oberstufenverordnung 2019 wurde es ein ganz großes Thema und seitdem ist ja doch deine Schülerin der sehr aktiv dabei. Also cool, dass es immer noch weitermacht und ich drücke die Daumen, dass es weitergeht. Ich sehe es ja nun leider in meiner Schulzeit nicht mehr. Ich bin dann wirklich auf den finalen Gerade bis zu meinem Abschluss. Aber ich glaube, es gibt immer Dinge in der Bildungspolitik, die man berücksichtigen muss. Aber was sagst du allgemein? Du meintest ja gerade schon, Matheprüfungen sind zu schwer. Sind die Prüfungen allgemein in der heutigen Zeit zu schwer oder falsch konzeptioniert? Oder sind die Schüler einfach vielleicht so da, dass man nicht die richtige Leistung für die Prüfung bringen kann?
Ja, also vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum Geschichtsleistungskurs. Also der betrifft mich leider auch nicht mehr. Ich bin jetzt auch schon in der 11. Klasse, deswegen ist das Ding für mich auch durch. Aber wir arbeiten natürlich weiterhin dran, dass auch nachfolgende Schülergenerationen in der Oberstufe eben diesen Geschichtsleistungskurs belegen können. Und vielleicht zu den Prüfungen. Das ist immer so ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Also gerade in der Zeit Corona, in dem ersten, ja auch in dem zweiten Jahrgang der Abschlüsse, hat man natürlich gemerkt, dass das Abitur immer sehr, sehr im Vordergrund stand. Da gesagt wurde, wir brauchen ein Durchschnittsabitur, wir brauchen hier Erleichterungen, dort Erleichterungen. Was uns aber auch aufgefallen ist, dass die Abschlüsse für den Realschulabschluss beziehungsweise für den qualifizierten Hauptschulabschluss ein ganzes Stück weit immer im Hintergrund sind und gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen, was wir sehr, sehr schade finden, weil auch da definitiv dran gearbeitet werden muss, dass die in Zukunft auch mehr anerkannt werden, dass die wieder mehr wertgeschätzt werden. Das ist zwar noch ein komplett anderes Thema, aber das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Prüfungen allgemein, da würde ich jetzt spontan einfach mal sagen, die müssen einfach, ich glaube, die müssen einfach mehr in der Schule ankommen. Prüfungen sind immer so ein Vakuum, was da irgendwie entsteht und wo so die irgendwie immer so weit weg sind von einem. Ich glaube, das würde zum Beispiel auch mit der Veröffentlichung von Prüfungsaufgaben schon mal helfen, dass die Prüfungsvorbereitung vereinfacht wird, dass eben auch klar ist, worauf lasse ich mich ein. Und dass es nicht immer so ist, naja, mein Lehrer hat da mal noch eine Aufgabe, die schiebt er uns mal unterm Tisch noch mit zu. Sondern dass wirklich offiziell bekannt gegeben ist, die Aufgaben von vor 2-3 Jahren gibt es eben schon im Internet für jeden zugänglich. Man kann damit üben, es gibt einen Erwartungshorizont und es ist einfach klar, was bei den Abschlussprüfungen überhaupt passiert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt, der viel Prüfungsangst und viel Stress erstmal lösen würde.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man bekommt Aufgaben und bei uns in der Klasse war es so zumindest, das kann ich ja so mal erzählen, wir haben Wetten abgeschlossen, ob die Themen, die in der Prüfung drankommen, wirklich uns vermittelt wurden. Und ich kann sagen, nein, es gab immer noch Themengebiete, die nicht abgedeckt wurden. Und das ist halt in der Prüfungssituation auf einmal sehr ernüchternd und gibt dir ein sehr beängstigendes Gefühl. Und das kann ja nicht sein. Ist das auch dem Lehrermangel geschuldet, dass wir so schlecht auf so kompliziert auf Prüfung vorbereitet werden?
Ich glaube, das wird durch den Lehrermangel auf jeden Fall deutlich, dass wir an vielen Ecken und Enden Nachholbedarf haben, was das Ganze angeht. Ich denke aber nicht alleine, dass das an einem Lehrermangel liegt, sondern auch einfach an der Art und Weise, wie Prüfungen konzeptioniert sind. Wie gesagt, es ist einfach so, dass die Lehrer, die es gibt an unseren Schulen Sachsen-Anhalt, da denke ich auf jeden Fall, dass dort 90-95% ihr Bestes geben und auch das Beste draus machen mit der Situation, die es nun mal gerade gibt. Und dass sie auch versuchen, eben alle, die zur Prüfung zugelassen werden wollen, auch darauf bestmöglich vorzubereiten. Ansonsten ist natürlich der Lehrermangel ein sehr, sehr großes Problem, da gebe ich dir recht. Der hat aber schon ab Klasse 5 an den weiterführenden Schulen, die wir ja vertreten, also das Schülerrat, hat der schon Auswirkungen. Das heißt, sobald es da anfängt, dass da Stunden ausfallen, wirkt das jetzt vielleicht im Vergleich gar nicht so wild. Denkt man aber an die Mathematik, auch wenn ich das sehr ungern mache, dann fällt einem sehr schnell auf, dass sobald Grundlagen fehlen, auch die weiterführende Mathematik in Klasse 9, 10 und 11 und dann kurz vorm Abschluss eben auch sehr schwierig ist, weil dann eben diese Grundlagen fehlen, dieses Verständnis dafür. Und ich glaube, da hat der Lehrermangel definitiv seine größten Auswirkungen in diesem, naja, nicht direkt bemerkbaren Schwächen oder in diesen bemerkbaren Lücken, die vielleicht entstehen, die sich über die Jahre dann festigen, weil es in der nächsthöheren Klasse nicht mehr wiederholt wird, warum auch, es war ja auch in der Klasse davor dran. Und dann steht man auf einmal in der Oberstufe, in der 10. Klasse an den Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen zum Beispiel und guckt dann auf gut Deutsch, sag ich einfach mal in die Röhre und weiß dann nicht so ganz, wo man anfangen soll mit Lernen. Ich glaube, da hat der Lehrermangel, ja, wie gesagt, seine größten Tücken.
Okay. Und deine Meinung zu den QuereinsteigerInnen, die es gibt, können es bessere oder schlechtere Lehrer sein?
Ich glaube, da zwischen besseren und schlechteren Lehrern zu unterscheiden, ist falsch. Finde ich, ist keine Sache, die man zwischen besser und schlechter oder wo man eine Diskussion darüber aufmachen sollte. Was richtig ist, man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen Seiten- oder Quereinsteigern und ausgebildeten Lehrkräften. Das hat meiner Meinung nach einfach was mit Didaktik, Pädagogik zu tun, wo da eben noch sukzessive eben nachgeholt werden muss. Da muss durch Fortbildungen nachgeholfen werden und so weiter und so fort. Ich sehe tatsächlich aber auch also ich sehe eigentlich mehrere Vorteile daran. Zum einen natürlich, es fällt nicht ganz so viel Unterricht aus, wie ohne diese Seiten- und Quereinsteiger ausfallen würde. Und zum anderen ist es für mich immer gerade sehr, sehr erfreulich, wenn ich mitbekomme, dass es dort Leute gibt, die aus der freien Wirtschaft kommen, die als Politikberater in Brüssel gearbeitet haben und jetzt eben Sozialkundeunterricht hautnah sozusagen vermitteln können und wirklich wissen, wovon sie reden. Das Wenn ein Physiker von ThyssenKrupp jetzt einfach mal aus Magdeburg an die Schulen geht und sagt, hier, ich habe das jahrelang gemacht, ich weiß, wovon ich rede und ich weiß auch, was ihr später am Leben braucht, dann erfüllt das, glaube ich, die Schulen ein Stück weit mit mehr Leben, mit mehr Praxis, was ungemein wichtig ist, was auch immer wichtiger werden wird in den nächsten Jahren.
Okay. Und sagst du damit auch gleich parallel, dass der Praxisbezug in der Schule zu kurz kommt?
Absolut. Da würde ich, glaube ich, gar nicht lange drum herum reden. Ich habe meine letzten Schuljahre als ein sehr, sehr theoretisches Konstrukt in Erinnerung, was nie wirklich greifbar war. Ich meine, jeder kennt die Frage, wofür brauchen wir das später im Leben? Ich stelle sie mir regelmäßig. Du hast diese dir sicherlich auch recht regelmäßig gestellt.
Jede Mathestunde zur Kurvendiskussion.
Absolut. Niemand braucht das. Gut, das ist natürlich, sorry an alle Mathematiker hier unter uns, aber es ist ja selbst so, dass selbst die Lehrkräfte manchmal sagen, es ist uns ein wenig unklar, warum es im Lehrplan drin steht. Natürlich, gerade an den Gymnasien soll eine möglichst breite Bildungspalette ja zur Verfügung stehen, das sehe ich absolut ein. Ich denke aber, dass der Physikunterricht natürlich zum einen sehr theoretisch ist. Zum anderen glaube ich aber auch, gerade wenn es um Ausdehnung unter Hitze geht, dass man da ganz, ganz interessante Projekte auch in der Praxis machen kann. Es gibt ja hier in Sachsen-Anhalt die ja, Industriegebiete. Bei mir ist es Leuna und Buna, bei euch in Magdeburg ist es alles rund um Magdeburg, beziehungsweise jetzt, wenn Intel nach Magdeburg kommt, ist es natürlich auch absolut eine perfekte Möglichkeit, dort eben auch mal Unterricht hautnah zu machen, auch fächerübergreifend. Und ich glaube, das ist in den nächsten Jahren etwas, was unbedingt angegangen werden muss, dass eben dieser ganze theoretische Unterrichtsstoff, dass der einfach ein wenig verdeutlicht wird, warum brauchen wir ihn in der Praxis und wo wird er überhaupt angewendet. Und vielleicht mal ganz kurz, sicherlich wird man auch in der Praxis die Kurvendiskussion brauchen. Und ich wette mit dir, sobald jemand aus der Klasse erfährt, okay, das könnte für meinen späteren Job ganz interessant sein, dann macht es auch mehr Spaß. Aber wenn es jetzt eben so ist, wir quälen uns jetzt 7 Wochen lang damit rum und ich weiß nicht wofür, dann demotiviert es auch ein Stück weit.
7 Wochen wären ja schön, bei mir waren es halt volle 2 Kurshalbjahre.
Ja.
Also ein ganzes Schuljahr, um das so zu verdeutlichen. Prinzipiell wird man natürlich nie wissen, was so später im Berufsleben drankommt, bevor man den Beruf gelernt hat oder das Studium dann absolviert hat. Aber ich habe jetzt auch so mitbekommen, dass Schule mich nicht auf alles vorbereitet hat in meinem Leben. Ich wusste nicht so ganz, okay, hey, wie schreibe ich jetzt eine Kündigung für einen Vertrag oder für meine Wohnung? Wie suche ich jetzt nach Studienplätzen? Meinst du, dass Schule uns auf unser späteres Leben recht vorbereitet? Ist das Aufgabe der Schule, dass sie uns so weit vorbereitet?
Das ist eine ganz interessante Frage. Da haben wir uns auch als eine Schülerin letztens drüber intensiv ausgetauscht. Also auf die Lebensvorbereitung, da finde ich, kann die Schule nur ein Stück weit darauf Einfluss nehmen. Es ist zum einen natürlich ganz klar, dass die Schule dir Perspektive bieten muss. Also die Schule muss dir klar kommunizieren, wofür brauche ich den Stoff, was habe ich nach meinem Abschluss für Möglichkeiten. Das ist zum einen, dass auch nach einem erfolgreichen Realschulabschluss auch noch ein Abitur möglich ist. Genauso aber auch, dass an einem Gymnasium nicht zwingend das Abitur stehen muss. Das ist, finde ich, etwas, was die Schule ganz klar vermitteln muss.
Was aber oft nicht so vermittelt wird. Das
genau.
Habe ich ja selbst mitbekommen.
Genau.
Dass am Gymnasium hieß, ja, warum seid ihr hier, wenn ihr kein Abitur machen wollt? Und auf der Sekundarschule hieß es, ihr werdet eh kein Abitur schaffen. Und da fehlt es, glaube ich, oft an Kompetenzen, oder nicht?
Nee, ich glaube, da fehlt es eigentlich oft an Vertrauen. Ich glaube, die Schülerschaft hier in Sachsen-Anhalt, auch deutschlandweit, hat gerade in den letzten beiden Jahren, in den letzten 2,5 Jahren, so viel an Eigenständigkeit dazu gewonnen, dass man, glaube ich, mittlerweile sagen kann, dass Schülerinnen und Schüler sehr wohl wissen, was sie sich zutrauen können. Natürlich glaube ich, dass Lehrkräfte nochmal einen ja ganz guten Einblick haben, was ist vielleicht für einen wirklich möglich, wo überschätzt man sich vielleicht auch, und da kann man definitiv und muss man auch ehrlich beraten als Lehrkraft. Ich sehe es aber als Problem, wenn von vornherein gesagt wird, dass das am Gymnasium sowieso nichts wird, wenn man mit der 10. Klasse an einer Gemeinschaftssekundar-Gesamtschule fertig wird. Deswegen denke ich einfach, dass da auf jeden Fall noch ein wenig mehr Motivation dahinter stecken muss. Aber um nochmal auf diese Lebensvorbereitung zurückzukommen, da ist, wie gesagt, zur einen Berufsorientierung extrem wichtig. Auch Studienorientierung ist da absolut wichtig. Die muss auch einfach viel praxisnäher gedacht werden. Da gibt es ganz interessante Projekte, wie sinnvoll, das würde ich gleich mal vorne wegnehmen, der Girls and Boys Day noch ist, dieser eine Tag zum Reinschnuppern in ein Unternehmen. Das weiß ich nicht so ganz, da müsste man...
Kann das überhaupt Kompetenzen bringen, wenn ich vielleicht 8 Stunden in einen Job reingucke?
Das ist es eben. Also ich erinnere mich an meine 7. Klasse Girls and Boys Day. Ich habe mir da einen schönen Nachmittag gemacht, beziehungsweise einen schönen Tag.
Ich glaube, das macht jeder.
Ja, mehr ist halt aber auch nicht passiert. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man auch dran arbeiten muss. Genauso weiß ich nicht, ob die Idee mit stereotypischen Berufen heutzutage noch standhält. Das ist aber, glaube ich, eine ganz andere Diskussion. Aber prinzipiell ist... Hallo? Ja, okay. Genauso wenig weiß ich aber, ob diese stereotypische Berufsorientierung, wie es der Girls and Boys Day ja eigentlich vermitteln möchte, ob die heutzutage noch standhält. Anderer wichtiger Punkt für Lebensvorbereitung ist absolut, was du angesprochen hast, Rechnungen ausfüllen, Überweisungen tätigen, Versicherungen abschließen. Steuer ist immer so ein schreckliches Wort, was man dann an den Kopf geworfen bekommt, wenn es darum geht. Ich glaube nicht unbedingt, dass eine Schule dir Steuerrecht vermitteln muss. Das, denke ich, führt einfach zu weit. Und ob das sein muss, weiß ich nicht. Aber es würde helfen, dass auch mal außerhalb vom Wirtschaftsunterricht über Steuern geredet wird. Dass also auch gesagt wird, hier, wenn du dir von der Bank Geld leihst, via Kredit zum Beispiel, dann will ich das auch irgendwann zurückhaben. Das ist jetzt also nichts, wo man sagt, okay, naja, ich plane mal hier einen Kredit ein und da mal ein bisschen Geld, dass das einfach vielleicht nicht so unbedingt funktioniert. Und ich glaube, das muss Schule dir auch definitiv vermitteln. Was Schule dir aber auch vermitteln muss, das ist auch wieder unabhängig von der Schulform, ist, glaube ich, einfach so eine gewisse soziale Kompetenz. Dass du also sagst, wie gehe ich mit meinen späteren Arbeitskollegen um? Was hat vielleicht auch Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, was hat das alles damit zu tun, dass ich im späteren Berufsleben bestehen kann? Und da gibt es natürlich auch in Sachsen-Anhalt Modellprojekte, einzelne Fächer. Ich habe letztens von einem Modellprojekt, das nennt sich Herausforderung, gehört. Das sind 45 Minuten, wo sich eben Schülerinnen und Schüler selbst dafür entscheiden können, sich Herausforderungen im Leben zu stellen. Sei es jetzt in sozialen Einrichtungen damals zu machen, im Tierpark auszuhelfen und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich glaube, davon braucht Schule gerade in Sachsen-Anhalt mehr. Und ich denke, da wird sich im nächsten Jahr auch einiges tun. Ich hoffe es zumindest auch.
Ich hoffe auch. Und ich habe davon gehört, dass ja jetzt Schulen angefangen haben, beispielsweise das Fach Glück in den Lehrplan mit reinzunehmen. Das Fach soll einfach vermitteln, wie werde ich glücklich? Und ich denke, das sind so Punkte, die uns auch im späteren Leben viel mehr weiterbringen können als so manche Gedichtsanalyse, die wir im Deutschunterricht schreiben. Oder das ein oder andere, wie soll ich sagen, die ein oder andere Kurvendiskussion oder die ein oder andere Berechnung, dass man da vielleicht solche Kompetenzen viel eher lernen kann. Aber Moritz, nun ist es ja auch so, dass ihr als deine Schülerrat ja auch oft unterwegs seid und viele Gespräche habt mit Frau Feusner als unsere Bildungsministerin beispielsweise, Herrn Diesener als Staatssekretär. Unter meiner Zeit war es ja nun mit Herrn Tullner als ehemaliger Bildungsminister und Frau Feusner als Staatssekretärin, aber auch mit ganz anderen PolitikerInnen, dem Ministerpräsidenten beispielsweise oder Funktionsträgern der Bildungspolitik. Da stellt sich nur die Frage, welche Entscheidungskompetenzen habt ihr als deine Schülerrat? Werdet ihr da richtig gehört?
Ja, das ist, glaube ich, so oft, oder wie so oft im Leben, wenn man wirklich Bock hat, was zu verändern, dann werden einem meistens, naja, Steine in den Weg gelegt. Unser Stein ist ungefähr 300 Seiten lang, nennt sich Schulgesetz. Das ist immer, ja, na gut, ich meine, du kennst ja noch, das gibt einem als Schülervertreter oder generell als ja, doch einfach als Schülervertreter recht wenig Spielraum. Ich bin sehr froh, dass wir beim Landesschülerrat ein recht gutes Ansehen haben und auch sehr, sehr gerne mit uns gesprochen wird. Das ist nicht überall so, gerade in den Kreis Gemeinde Stadtschülerräten. Da fehlen auf jeden Fall die Entscheidungsbefugnisse, Entscheidungskompetenzen. Aber um vielleicht mal auf unsere Landesbildungspolitik zurückzukommen, immerhin sind wir im Sachsen-Anhalt-Podcast, da haben wir eben meistens das Problem, dass Schülervertretungsarbeit so wenig als Schmuckstück gesehen wird. Es ist sehr, sehr ansehnlich, dass es uns gibt. Man macht sehr gerne Fotos mit uns. Und unsere Ideen und Forderungen werden auch immer sehr wohlwollend aufgenommen. Nur, ich glaube, du kannst es bestätigen, häufig verläuft das dann im Sande. Es ist,
das kann ich so gut bestätigen.
Also ja. Es ist so wie so oft in Deutschland. Es ist eine Heidenbürokratie dahinter. Es ist nicht einfach, auch an die Leute ranzukommen, egal wo man hin ist, weil die natürlich auch alle beschäftigt sind. Dann kommt bei uns eben noch nebenbei die Schule mit dazu. Und natürlich machen auch junge Leute Fehler, das möchte ich gar nicht abstreiten. Auch wenn man vielleicht eingefahrene Verfahrensvorschriften nicht so ganz einhält, wird man da immer recht kritisch beäugt. Aber ich glaube, Entscheidungsbefugnisse haben wir leider Gottes nicht. Also, wir können für uns beschließen, was wir wollen. Das ist immer recht frei. Unser Geld wird uns trotzdem bezahlt und wir können uns trotzdem unsere Sitzungen abhalten. Dennoch aber besteht eben das Problem, dass wir de facto keine direkten Auswirkungen haben. Also, wir können uns, wie gesagt, sonst wie oft unterhalten und sonst wie oft unser Anliegen beispielsweise zum Geschichtsleistungskurs vortragen. Nur ob das am Ende was wird, das steht auf einem ganz, ganz, ganz anderen Blatt.
Ja, die Probleme und die ganzen Ansätze, die kenne ich ja auch zu gut aus meiner Zeit. Dann lass uns mal vielleicht ein bisschen kurz zum Schluss kommen und noch ein Gedankenexperiment machen. Utopie-Schule. Wie sieht eine moderne Schule aus? Was stellst du dir vor, aber auch als Funktionär des Landesschülerrates, wie moderne Schule funktioniert? In welcher Form ist die Digitalisierung dort? In welcher Form wird beispielsweise auch bewertet? Ist der Bewertungsmaßstab, den wir heute aus der Schule kennen, von 1 bis 6 oder mit 0 bis 15 Notenpunkt noch aktuell? Gibt es Vorschriften für Musik, Sportunterricht beispielsweise? Wie kann Schule finanziert werden? Wie stellst du dir das vor?
Okay, gut. Lass uns vielleicht mal, was du jetzt gerade gar nicht so genannt hast, auf jeden Fall mal mit dem Schulgebäude an sich anfangen. Jetzt gerade ist es leider Gottes so, dass wir einen massiven Investitionsstau haben. Also es gibt, glaube ich, keine Schule im Land, außer sie ist gerade frisch gebaut. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ihr seid eine der sehr glücklichen Schulen, die vollkommen ausgereift sind. Die Schulen sind zu klein, sie sind zu altmodisch, sie sind zu unpraktikabel. Die Schulgebäude der Schule stelle ich mir eigentlich als fast sogar als Oasen vor, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Es ist grün, es gibt genügend Schatten auf dem Schulhof, die gepflasterten Schulhöfe werden ein wenig aufgebrochen, es kommen Sitzhütten hin, es ist einfach alles ein wenig freundlicher, es gibt Mitwirkungsstätten für die Schülerinnen und Schüler, wo ein Schulgarten ist da vielleicht ein gutes Beispiel für. Das vielleicht zu den Schulgebäuden. Die Klassenräume sind einfach heller, sind freundlicher, sind weniger eingestaubt. Und das ist, glaube ich, für die Schulgebäude ganz wichtig. Und natürlich auch Aufenthaltsräume, Gemeinschaftsräume, eine ordentliche Cafeteria, eine ordentliche Schulspeisung gehört da mit rein. Ich möchte auch nicht abstreiten, dass sich ein großes, gemütliches Lehrerzimmer nicht auch positiv auf das Schulklima auswirken würde. Ich glaube, das sind alles so Sachen, wenn das Gedränge nicht so hoch ist, dann lebt man, glaube ich, auch von vornherein freundlicher miteinander. Wie gesagt, ich kenne diesen typischen Erfurter Haarbaustil.
Furchtbar.
Ja, also sie ist halt einfach aus Funktionalität ausgelegt. Und ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren oder dass das in der Zukunft Bestand haben wird. Dann vielleicht zu den Bewertungen. Nun ja, was ich jetzt in der Oberstufe mitbekommen habe, ist einfach, dass dieses Punktesystem, was da gibt von 0 bis 15 Notenpunkten, finde ich viel, viel, viel mehr, nicht Gerechtigkeit, aber viel fairer ist. Es gibt einem auch die Möglichkeit, sich individuell zu verbessern. Es ist im Endeffekt, finde ich, einfach auch praktikabler. Und ich ganz persönlich würde beinahe sagen, dass man dieses Punktesystem entweder ab Klasse 5 einführt oder auf jeden Fall viel, viel eher. Weil jeder kennt es oder jeder hat es vielleicht schon mal mitbekommen. Es fehlt nur ein Punkt zur besseren Note, hat man halt eine 4 und keine 3. Das ist halt das Schöne an dem Punktesystem. Da gibt es nun doch einen größeren Spielraum, wo man sagen könnte, okay, hast du halt nur 7 und keine 8 Notenpunkte. Und es ist trotzdem nur eine 3 und es ist trotzdem nicht ganz so schlimm wie eine 4. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man mit einbringen könnte. Bewertungen für den Musik- und Sportunterricht sind immer so eine Sache. Genauso auch Kunst. Das sind unserer Meinung nach auch ein wenig mit Begabungsfächer. Das ist das Schöne in der Oberstufe, wie gesagt, da kann man es nun abwählen, zumindest eins von beiden, Musik oder Kunst. Sport muss man weiterhin belegen, aber auch da gibt es die Möglichkeit durch eine clevere Sportkurswahl. Aber ich glaube einfach, dass die Fächer vielleicht als, ja, wenn ich jetzt mal spontan dran denke, als eine Art Gesamtleistung gesehen werden müssen. Es gibt ja diese ja, weit bekannten Kopfnoten, also Sozial- und Lernverhalten. Im Nachbarland Sachsen ist ja noch ein bisschen schärfer, da gibt es ja noch Fleiß, Ordnung und so weiter und so fort. Aber diese zwei übrig gebliebenen Kopfnoten, Lernen, Sozialverhalten, vielleicht fügt man da noch eine dritte hinzu, wenn man die beibehalten will und nennt es, ich weiß nicht, man denkt sich auch einen coolen Namen aus, davon gehe ich aus. da fällt mir jetzt gerade spontan nichts Cooles ein.
Aber also, falls es Vorschläge gibt von unseren HörerInnen, gerne her damit.
Genau,
absolut. Vielleicht fällt euch ein, wie man das nennen kann.
2023 steht eine Schulgesetzänderung an. Bis dahin haben wir hoffentlich irgendwas Cooles gefunden. aber dass man eben diese ganzen Begabungsfächer als Art Gesamtnote sieht. Meinetwegen Sport noch damit reinzieht, Musik und Kunst, wenn man eins von beiden abwählen kann. Dass es aber vielleicht nicht unbedingt mehr so reinhaut. Genau. Und ich überlege gerade, was hast du noch gesagt? Was wolltest du noch von mir wissen?
Schulfinanzierung. Da vielleicht eine kleine Idee von meiner Seite. Es gab mal vor einiger Zeit, da wurde gerade, ich weiß gar nicht, ob das auf Landesebene war oder auf Bundesebene, der Haushalt wieder diskutiert. Und es gab von einer Partei oder irgendwelchen Organisationen den Vorschlag, man könne doch eine gewisse Summe X, ich glaube, das Beispiel waren 20 oder 50 Euro pro Schüler zahlen, sozusagen, dass den Schulen als Haushalt zur Verfügung steht. Also sozusagen Idee war dahinter, dass jede Schule einen Festbetrag bekommt von so und so 4.000 Euro und pro Schüler nochmal einen Aufpreis von, sagen wir jetzt mal, 20 Euro, um verschiedene Materialien anzufordern, um verschiedene Experimente zu machen, Exkursionen beispielsweise zu finanzieren. Ist es eine Idee? Kann man das umsetzen? Jetzt vielleicht von dem Rechtlichen mal abgesehen, aber einfach als Utopie gedacht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich überlege gerade, gut, dann ist natürlich die Frage, dann profitieren natürlich Schulen wieder mehr, die eine möglichst große Anzahl an Schülerinnen und Schülern haben. Denn die Kosten für einen Laptop sind überall gleich, ganz egal, ob du 1.500 oder 200 Schüler hast. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da müssen wir dann nachschärfen. Ich denke aber, dass, um das vielleicht mal ganz allgemein zu betrachten, dass auf jeden Fall Geld fehlt in der Bildung. Massenhaft Geld fehlt. Das fängt damit an, dass ich jedes Jahr 7 Euro Kopiergeld bezahlen muss in meiner Schule, wo ich mir denke, naja gut, im Endeffekt, ich gehe da ja hin, um was zu lernen und Schulgeld soll es nicht geben. Aber ich habe meine ausgeliehenen Bücher, ich habe mein Schulgeld, ich habe meine Exkursion und so weiter und so fort. Dass das, glaube ich, alles so Punkte sind, die man in Zukunft abschaffen müsste, was auf jeden Fall vom Staat, vom Schulträger auf jeden Fall übernommen werden müsste. Schulfinanzierung an sich, ich denke mal, weil du es vorher auch schon mal angesprochen hattest, bei der Rolle der Digitalisierung, dass ein Laptop jetzt nicht unbedingt alles besser macht in der Schule. Das heißt, auch wenn da Geld reinfließt, ist, glaube ich, nicht alles getan, sondern das Ding muss auch laufen. Es muss ordentliche Plattformen geben, worauf man arbeiten kann. Da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel Moodle. Genauso aber auch Leute, die sich mit der IT auskennen, mit der Software. Und ich glaube, es würde erstmal helfen, wenn überhaupt genügend Geld in die Schule reingesteckt werden würde, damit sie heute perfekt funktioniert. In Zukunft stelle ich mir es eigentlich vor, dass sich der Betrag, der in Schule investiert wird, eigentlich jährlich steigert. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Wir hoffen ja eigentlich alle, dass wir wieder eine wachsende Bevölkerung haben. Deswegen brauchen wir auch größere Schulen und die müssen auch besser ausgestattet sein. Also wenn du mich fragst, auf jeden Fall sukzessive Jahr für Jahr mehr Geld da reinpumpen in das System, aber auch wieder gucken, dass es sinnvoll investiert wird. Das heißt, wir brauchen nicht die 1.000 oder die 100.000ste digitale Tafel in den Klassenräumen, sondern vielleicht gucken wir erstmal, dass auch die Toiletten in Ordnung sind. Ich glaube, das ist für die Zukunft erstmal ganz wichtig.
Okay, vielen Dank, Moritz. Es war sehr interessant, mal die Perspektive wieder zu hören, einen kleinen Schüleraustausch quasi zu haben, wie die Arbeit funktioniert vom Landesschülerrat, was in der Bildungspolitik los ist und welche Sorgen und Nöte da sind. Vielen Dank. Und alles Gute für euch.
Sehr gerne, vielen Dank. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Wer noch mehr über die Arbeit des Landesschülerrats erfahren will, kann sehr gerne mal bei uns auf der Website vorbeischauen, auf unseren Social-Media-Kanälen. Da sind wir auch immer ganz aktiv drauf und versuchen immer, die neuesten Meldungen mit rüberzubringen. Und da kann man definitiv mal vorbeischauen. Die Website wird auch demnächst neu gemacht. Das heißt, da passt auch alles wieder zusammen. Und dann hat man da einen perfekten Überblick.
Vielen Dank. Das war Moritz Eichemann, Vorsitzender des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt. Und vielen Dank, dass du da warst.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.